Ich möchte einen Text von Marie Kalm vorstellen, die 1870 eine Schrift geschrieben hat, der sie den Titel gegeben hat, Die Stellung der deutschen Lehrerin. Marie Kalm ist 1832 in Bad Arolsen geboren worden und sie war Lehrerin. Sie hat sich diesen Beruf auch erstritten. Ihre Eltern wollten nicht, dass sie einen Beruf ausübt. Sie kam dann Mitte der 1860er Jahre nach Kassel, war auch hier als Lehrerin tätig, hat Gedichte, Romane und Erzählungen geschrieben, hat sich aber auch immer schon mit der Situation der Lehrerin in ihrer Zeit beschäftigt und eben 1870 diese Schrift geschrieben. 1869 hat sie in Kassel den Kasseler Frauenbildungsverein gegründet und diesen auch bis 1887 geleitet. Ich glaube, dass diese Schrift ganz besonders geeignet ist, die Idee, die Marie Kalm von ihrer Situation hat und auch von der Situation der Lehrerinnen in Deutschland deutlich zu machen. Ich lese aus dieser Schrift Auszüge, denn komplett gelesen wäre das etwas zu lang geworden. Unter allen Berufsarten, welche der Frau offen stehen, die sich nicht in der Lage befindet, ihren natürlichen Beruf als Gattin und Mutter auszuüben, ist der Beruf der Lehrerin der erste und nächstliegende. Deshalb hat es auch zu allen Zeiten Lehrerinnen gegeben. Im griechischen Altertum, in Rom, wo das Wirken einer Hispula so dankbar von Plinius dem Jüngeren anerkannt wird, im deutschen Mittelalter, wo wir schon im 13. Jahrhundert von Lehrfrauen und später von Lehrhalterinnen und Lehrmüttern hören. Wenn sich also in unserer Zeit noch Stimmen gegen den Beruf der Frauen für das öffentliche Lehramt erheben, wie dies allerdings von Pädagogen noch geschieht, so dürfen wir dieselben als Ausnahmen betrachten. Die allgemeine Stimme ist dafür und in neuerer Zeit hat selbst der Staat die Berechtigung der Lehrerinnen anerkannt, indem er sie an seinen Lehranstalten zulässt. Damit aber ist nicht gesagt, dass die Stellung der Lehrerinnen eine durchaus befriedigende sei. Im Gegenteil lässt sie in mehr als einer Beziehung noch vieles zu wünschen übrig. So vieles in der Tat, dass es sehr zeitgemäß und notwendig erscheint, sich einmal darüber auszusprechen. Die hauptsächlichen Missstände in der Stellung der deutschen Lehrerinnen lassen sich, wie wir glauben, in drei Punkten zusammenfassen. Es fehlt den Lehrerinnen erstens an zweckmäßigen Anstalten zu ihrer Vorbereitung. Es fehlt ihnen zweitens an der äußeren, durch pekuniäre Vorteile ausgedrückten Anerkennung. Und es fehlt ihnen drittens an einem genügenden Wirkungskreise. Was die Anstalten zur Vorbereitung von Lehrerinnen betrifft, so bestehen dieselben erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit und es ist deshalb begreiflich, dass ihnen noch viele Mängel ankleben. Die meisten dieser Anstalten sind Privatunternehmungen, zum Teil nur sogenannte Selectae oder oberste Klassen der höheren Töchterschulen, in welchen jungen Mädchen Gelegenheiten geboten wird, die für das Lehrerinnenexamen nötigen Kenntnisse zu erlangen. Oder es sind auch wirkliche Lehrerinnenseminarien, ebenfalls aber im Anschluss an höhere Töchterschulen gegründet. Also ein Lehrerinnenseminar neben einer höheren Töchterschule von einigen hundert Mädchen. Oft auch noch mit einem Pensionate verbunden. Sollte nicht eine von beiden Anstalten genug sein für die Kraft eines Direktors? Muss nicht eine oder die andere darunter leiden? Warum sind denn die Lehrseminare selbstständige Anstalten und nicht Anhängsel von höheren Bürger- und Realschulen? Ja, wo eine Schule damit verbunden ist, heißt sie Übungsschule, Übungsklasse, besteht also im Anschluss an das Seminar, nicht umgekehrt. Und mit welchen Hindernissen haben solche Privatanstalten zu kämpfen? Bestimmt, Lehrerinnen und Erzieherinnen zu bilden, also diejenigen, denen der Unterricht und die Erziehung der Jugend anvertraut wird, bedürfen sie selbstverständlich der besten Kräfte, die ohne bedeutende Opfer nicht zu erlangen sind. Die Schülerinnen müssen infolgedessen meist ein ziemlich hohes Honorar bezahlen. Da es aber für gewöhnlich nicht die Töchter bemittelter Familien sind, welche sich dem Lehrberufe widmen, sondern gerade diejenigen Mädchen, welche darauf hingewiesen sind, sich ihr Brot selbst zu verdienen, so ist es sehr vielen von ihnen nicht vergönnt, jene Anstalten zu benutzen, und dieselben verfehlen dadurch oft ihren eigentlichen Zweck. Es müsste also vom Staate in ausgedehnterer Weise als bisher Anstalten gegründet werden, in welchen diese jungen Mädchen ohne große pekuniäre Opfer den Grad der Ausbildung erlangen könnten, welcher sie zum Lehramt befähigen. Oder hat etwa der Staat, wenn er von den Lehrerinnen ein Examen verlangt, nicht auch die Pflicht, ihnen die Mittel an die Hand zu geben, um seinen Ansprüchen zu genügen? Wenn er Anstalten für die Lehrer gründet, in welchen diese mit geringem Kostenaufwande sich für ihren Beruf vorbereiten können, warum gewährt er den Lehrerinnen nicht dieselbe Vergünstigung? Denn was bisher in dieser Beziehung geschehen, ist lange nicht genügend. Nehmen wir den preußischen Staat als Beispiel, der in dieser Hinsicht am meisten getan hat. Im Jahr 1864, also ehe die neuesten Provenienzen hinzukamen, unterrichteten in Preußen in öffentlichen und Privatschulen 4.610 Lehrerinnen. Rechnet man noch hinzu die weit größere Menge von Privatlehrerinnen und Gouvernanten, so wird sich jedenfalls eine Zahl herausstellen, bedeutend genug, um die Beachtung des Staates zu beanspruchen. Für diese Tausende von Lehrerinnen aber existieren in Preußen 8 öffentliche Vorbereitungsanstalten, während den Lehrern 81 zur Verfügung stehen. Und dieses Verhältnis ist doch noch ein sehr günstiges zu nennen im Vergleich zu dem übrigen Deutschland, wo zu den 8 Anstalten nur noch 3 hinzukommen. Es gibt also in Deutschland im Ganzen 11 öffentliche Lehrerinnenseminarien, dagegen 133 Seminarien für Lehrer. Indes nicht nur in Bezug auf die Qualität sind unsere Lehrerinnenseminare ungenügend. Auch die Qualität der meisten lässt viel zu wünschen übrig. Flaschhaar, der Berichterstatter über diesen Gegenstand in der Schmidtschen Enzyklopädie für Unterricht und Erziehung, bemerkt darüber sehr richtig: Die didaktische Unterweisung, welche in jenen Seminarien gegeben kann, reicht nicht weit über den eigentlichen Elementarunterricht hinaus und kann es nicht, weil der Unterricht auf den höheren Stufen eine Beherrschung des Materials und eine geistige Durchbildung erfordert, welche von Lehrerinnen umso weniger erwartet werden kann, je kürzer die Zeit ihrer Vorbildung für diesen Beruf, je größer die Mannigfaltigkeit dessen ist, was sie für die Prüfung zu erlernen haben, und je lückenhafter sehr häufig die Vorbereitung ist, die sie auf der Schule für das Seminar empfangen haben. So ist es. Die Seminarbildung geht nicht weit über den Elementarunterricht hinaus. Und die von Flaschhaar dafür angeführten Gründe sind gewiss richtig. Wir könnten aber noch einen hinzufügen. Nach dem Normaletat für die Besoldung der Direktoren und Lehrer an Seminarien vom Februar 1864 bekommt nämlich der Direktor eines Lehrerseminars 1000 bis 1200 Taler, der eines Lehrerinnenseminars 600 bis 700 Taler und die übrigen Lehrer im Verhältnis. Liegt es da nicht auf der Hand, dass die tüchtigen Kräfte selten ein so wenig lohnendes Amt erwählen werden? Wahrlich, wüsste man nicht, dass trotzdem hier und da ausgezeichnete Männer, in Berlin zum Beispiel, sich demselben widmeten, diese eine Tatsache würde genügen, um die Mangelhaftigkeit der Vorbereitung der Lehrerinnen in den öffentlichen Seminarien zu erklären. Der andere Grund, die Kürze der Zeit, fällt indes nicht weniger ins Gewicht. Betrachten wir nur die Verhältnisse, wie sie sich uns darstellen. Wie mangelhaft die Kenntnisse eines 15-jährigen Mädchens beim Austritt aus der Schule sind, weiß jeder. Und sie können nicht anders sein. Die beste Schule kann die beste Schülerin nur bis auf die Schwelle der mannigfaltigen Wissenschaften führen, von denen sie ihrer einen Begriff geben will. Eine mittelmäßige Schule aber wird einer mittelmäßigen Schülerin, und der Mittelschlag ist ja stets der vorherrschende, nicht viel mehr als schwache Ahnungen von den meisten Wissenschaften beibringen. So mangelhaft ausgerüstet tritt nun das junge Mädchen in das Seminar ein. Der Kursus dauert 2 bis 3 Jahre. Dann ist die Schülerin fertig, macht ihr Examen und ist Lehrerin. Was aber in diesem Examen zuweilen gefordert wird, erfahren wir aus einer Verordnung des Königlich Sächsischen Kultusministeriums vom 17. Juni 1859. Danach umfasst die Prüfung der Lehrerinnen erstens christliche Religion, und zwar biblische Geschichte und Katechismuslehre, zweitens christliche Religionsgeschichte, drittens Weltgeschichte, viertens Geographie, fünftens Rechnen, sechstens Naturkunde, siebtens deutsche Sprache, achte deutsche Literatur, neuntens französische Sprache, zehntens englische Sprache, elftens Schönschreiben, zwölftens Zeichnen, dreizehntens Gesang und vierzehntens Klavierspiel. Englisch und Musik sind nicht obligatorisch, dagegen käme doch wohl noch Pädagogik hinzu. Und dies alles soll das junge Mädchen in 2 bis 3 Jahren erlernen, so erlernen, dass es wieder darin unterrichten kann? Ist es da zu verwundern, dass es so viele ungelehrte Lehrerinnen gibt und dass der Ausdruck eine geprüfte Lehrerin uns gar nicht mehr imponiert? Gewiss, es gehört eine ungewöhnliche Begabung und ungewöhnlicher Fleiß dazu, um unter solchen Umständen eine tüchtige Lehrerin zu werden. Anstatt aber dieses von der Natur so stiefmütterlich behandelte schwache Wesen zu stärken, anstatt der Frau, wenn sie einen so wichtigen Beruf ergreift wie den der Lehrerin, doppelte Zeit und doppelt gute Mittel zur Vervollständigung zu geben, stattdessen verlangt man von ihr, dass sie oft in kürzerer Zeit als der Mann und jedenfalls durch geringere Lehrmittel unterstützt eine solche Mannigfaltigkeit von Kenntnissen in sich aufnehmen soll. Gewiss, das ist nicht gerecht. Hat die Lehrerin nun aber ihre Ausbildung so weit vollendet, dass sie ihr Examen bestehen konnte, welches sind dann die Aussichten, die sich ihr eröffnen? Welcher Lohn wird ihr zuteil? Wir reden hier nicht von dem einzig wirklichen und zugleich schönen Lohne, welcher jeder Lehrerin in der inneren Befriedigung und in der Liebe ihrer Zöglinge findet, sondern von dem äußeren Lohn, von dem Gehalt der Lehrerin. Es ist vielleicht sehr prosaisch, die Geldfrage hier zu erörtern, zumal in Bezug auf die Lehrerinnen, denen man es ja beständig wiederholt, dass sie von idealen Anschauungen durchdrungen sein müssen. Dennoch wird man es nicht bestreiten können, dass auch die Lehrerinnen, so idealistisch sie auch sein mögen, dieses prosaische Geld nicht entbehren können und dass dasselbe, abgesehen von allem anderen, in der Welt eben der erkennbare Ausdruck für den Wert der Leistung, also schon in dieser Beziehung, von Wichtigkeit ist. Und wie steht es da mit den Lehrerinnen? Darf sie, nachdem sie vielleicht ihr kleines Eigentum zu ihrer Ausbildung verwendet, nun hoffen, sorgenfrei zu leben? Wahrlich, wir schämen uns fast, hier Zahlen zu nennen. Schämen uns fast zu gestehen, dass wir freudig überrascht waren, als wir unter den Gehältern der Lehrerinnen, die im Mushackischen Schulkalender angegeben sind, eines von 550 Talern fanden, welches die erste Lehrerin einer Berliner Schule erhält. Der Fall steht aber, so viel wir wissen, vereinzelt da. Dann kommen hier und da noch 480, 450 und 400 Taler vor. Aber das gewöhnliche Gehalt für eine Oberlehrerin ist 350 Taler. Von da geht es abwärts. Wie weit abwärts, das wollen wir nicht untersuchen. Es genüge die Tatsache, dass im Jahre 1862 an einer städtischen höheren Töchterschule eine Lehrerin für 14 Stunden wöchentlichen Unterrichts in Handarbeiten, Deutsch und Französisch, ein Gehalt von 80 Talern jährlich erhielt. Es kann nicht unsere Absicht sein, hier einen Vergleich mit der Stellung der Lehrer in dieser Beziehung anzustellen. Einesteils, weil die Lehrerinnen im Allgemeinen mit der mangelhaften Vorbildung, wie sie ihr bis jetzt zuteil wird, sich nicht mit akademisch gebildeten Lehrern vergleichen kann. Dann aber auch, weil das Gehalt der Lehrer ebenfalls meist noch ein sehr geringes, ihren Leistungen oft durchaus nicht entsprechendes ist. Dennoch kann man behaupten, dass die Honorare der Lehrerinnen unverhältnismäßig gering sind. Unverhältnismäßiger als die der Lehrer. In England erhalten die an öffentlichen Schulen angestellten Lehrerinnen 2/3 des Gehalts der Lehrer. Bei uns kaum die Hälfte. Ja, an manchen Privatschulen werden die Stunden der Lehrer mit 15 bis 20 Silbergroschen, die der Lehrerinnen selbst, weil sie an den obersten Klassen unterrichten, mit 7,5 Silbergroschen honoriert. Ist das gerecht? Die Mangelhaftigkeit der Vorbildung zugegeben, hat doch ein jeder gewiss Gelegenheit gehabt zu erfahren, dass es viele, ja dass es hunderte von Lehrerinnen gibt, die durch Fleiß und Ausdauer diesen Mangel mehr als auszugleichen gewusst haben. Außerdem aber hat die Lehrerin durch den ihr allgemein zuerkannten pädagogischen Takt, durch ihre größere Opferfreudigkeit wieder Vorzüge, welche ihre Leistungen denen des Lehrers, wenn nicht der Art, doch dem Werte nach gleichstellen. Auch fehlt ihnen die Anerkennung, das heißt die in Worten ausgedrückte, nicht. So berichtet zum Beispiel die Berliner Schuldeputation in dem Stielschen Zentralblatt zu verschiedenen Malen, dass die Lehrerinnen in der Regel mit der treuesten Hingebung, mit Selbstverleugnung, zuweilen sogar mit einem Eifer ihrem Berufe dienen, der wegen ihrer Gesundheit besorgt machen könne. Gewiss, diese Anerkennung ist sehr erfreulich. Die darin ausgesprochene Besorgnis aber würde wegfallen, wenn die Lehrerinnen nicht durch das geringe Gehalt meist gezwungen würden, weit mehr Stunden zu geben, als für die stärkste Gesundheit zuträglich ist. Wenn die Lehrerin aber sich über die unverhältnismäßige Ungleichheit beklagt, so antwortet man ihr, die Lehrer müssen ja so gestellt sein, dass sie eine Familie gründen und ernähren könnten. Gewiss, der Grund ist berechtigt, will man aber einmal von dem Prinzip abgehen, bei gleicher Leistung, wie gesagt, gleich nicht der Art, sondern dem Werte nach gleichen Lohn, so müsste bei jeder Lehrerin erst festgestellt werden, ob sie nicht Eltern und Geschwister zu ernähren hat. Wer aber denkt daran? Man gibt der Lehrerin die Hälfte des Gehalts, den Lehrern für gleiche Leistungen erhalten würden. Sie hat ja nicht so viele Bedürfnisse wie der Mann, kann schon bisweilen ein wenig hungern, ein wenig frieren, sich selbst bedienen. Und wenn sie nun Jahre und Jahre lang ihren Beruf treulich erfüllt, wenn sie durch übermäßige Anstrengung ihre Gesundheit untergraben, was ist dann ihr Lohn? Hat sie sich genug erspart, um nun, alt und kränklich, wie sie ist, ruhen zu können? Gibt man ihr eine ausreichende Pension? In der Tat, wir können nur wünschen, dass unsere Erfahrungen in diesem Punkte nicht maßgebend seien, denn wir kennen viele Lehrerinnen, die im Alter darben. Wir kannten solche, die in Armut und Not gestorben sind. Ich habe es auch erlebt, dass einer Schulvorsteherin, deren Gehalt ohnehin gering war, als das des 4. Lehrers an der Knabenschule, die in 30-jähriger, musterhafter, unermüdlicher Tätigkeit ihre Gesundheit gänzlich eingebüßt hatte und deshalb gezwungen war, ihren Wirkungskreis aufzugeben, von der Stadt, der sie so treu gedient, die unbedeutende Pension versagt wurde, welche sie beanspruchen konnte. Sollen wir solche Dinge schweigend dulden? Nein, wenn man auch für sich selbst nicht reden mag. Im allgemeinen Interesse darf man, soll man nicht schweigen. Diesen äußeren Lohn, diese Anerkennung, welche der Staat oder die Direktoren durch das höhere Gehalt zollen, die Lehrerinnen darf und soll sie verlangen. Indes, so berechtigt dieser Anspruch ist und so wichtig diese Gehaltsfrage auch sein mag, sie ist uns doch nicht die wichtigste. Der wahre Lohn der Lehrerin ist kein äußerer, er liegt in ihrem Wirken selbst. Aber eben in diesem Wirken erleidet sie wiederum eine Beschränkung. Der Kreis desselben ist durchaus nicht so ausgedehnt, wie sie wünschen und verlangen kann. Dem Lehrer stehen alle Bahnen seines Berufes offen. Man vertraut ihm, oft in so jungen Jahren, dass die Gemeinde sich darüber beschwert, die Erziehung des Volkes an. An manchen Schulen kann er auch ohne Universitätsbildung die höchsten Stellen bekleiden und mit derselben steigt er eben bis zur Leitung der ersten Anstalt empor, welche der Staat zur Bildung der Jugend gegründet hat. Wie beschränkt ist hingegen der Wirkungskreis der Lehrerin? Hat sie nicht oft unverständlich unverhältnismäßig viel Zeit und Mühe auf die Erlernung fremder Sprachen verwandt, so wird es ihr schwer werden, eine Stelle an einer sogenannten höheren Töchterschule zu erlangen. Und doch sind es diese hauptsächlich, auf die sie angewiesen ist, denn in den städtischen Elementarschulen wird der Unterricht in den exakten Wissenschaften fast nur von Lehrern erteilt und der Volksunterricht ist ihr bei uns bis jetzt noch fast ganz verschlossen. Ist dies nicht ein sehr auffallendes Misstrauensvotum? Weshalb hält man die Frauen für unfähig, Lehrerinnen des Volkes zu werden? Eine tätige Kämpferin für die Berechtigung der Frauenarbeit, Henriette Goldschmidt, sagte darüber in einem Aufsatz, der kürzlich in dem Magazin für die Literatur des Auslandes erschienen ist: Fast unglaublich scheint es, dass ein Beruf, der so wesentlich die als vorzugsweise weiblich anerkannten Eigenschaften Geduld, Nachsicht, verständnisvolles Eingehen auf die kindliche Natur erheischt, nicht für die große Volksfamilie nutzbar gemacht wird. Auch an den Mädchen- und Töchterschulen der Städte fehlt es dem Wirken der Lehrerin an Ausdehnung. Lassen wir nur wenige Zahlen reden. Im Jahre 1861 unterrichteten in Preußen an öffentlichen Elementarschulen 35.372 Lehrer und 1.755 Lehrerinnen. In dem Mussackeschen Schulkalender sind an den höheren Töchterschulen Preußens 1.317 Lehrer und nur 608 Lehrerinnen genannt. Und von den darin verzeichneten 153 öffentlichen höheren Töchterschulen stehen 135 unter der Leitung von Männern, nur 18 unter derjenigen einer Frau. Dass dies aber kein freiwilliges Zurücktreten ist, dass es ihnen weder an Liebe und Eifer für diesen Beruf noch an Energie zur Leitung von Unterrichtsanstalten fehlt, das geht daraus hervor, dass die Privatmädchenschulen meistens von Frauen gegründet werden. Von 70 Privattöchterschulen, welche der Mußhackische Kalender in Preußen nennt, stehen nur 25 unter männlicher, 45 unter weiblicher Leitung. Dass letztere aber an Tüchtigkeit den ersteren nicht nahestehen, dafür spricht ihr starker Besuch sowie zahlreiche öffentliche Zeugnisse. Wir wollen nur eins davon aufführen, das in den Weckesdorfischen Jahrbüchern des preußischen Schulwesens enthalten ist. In Hinsicht der Wirksamkeit und Amtsführung der Lehrerinnen heißt es darin, hat die Erfahrung gelehrt, dass im Durchschnitt die Schulen der Mädchen, denen eine Lehrerin vorsteht, in einem besseren Zustande sich befinden als die Schulen der Lehrer. Man nimmt darin mehr Lebendigkeit, ein frischeres Wesen, bessere Fortschritte und mehr Anhänglichkeit und Zutraulichkeit wahr. Und weiter unten: Es ist nicht zu verkennen, dass in der Regel die Lehrerinnen durch mehr Fleiß, Amtstreue sowie durch mehr Gewandtheit in der Verhandlung und Behandlung der Jugend vor den Lehrern sich auszeichnen. Wenn denn also den Lehrerinnen solche Zeugnisse ausgestellt werden, wenn sie Energie und Kenntnisse genug besitzen, um Privatschulen zu gründen und gut zu leiten, warum vertraut man ihnen die öffentlichen Schulen nicht häufiger an? Warum gewährt man ihnen überhaupt so wenig Anteil an diesen Anstalten? Denn bei den meisten derselben fängt ihre Wirksamkeit erst bei der 4. Klasse an. Die Oberklassen, das heißt also die Mädchen von 12 bis 15 Jahren, werden fast ausschließlich dort von Lehrern unterrichtet. Aber wird man entgegnen, gerade in diesen Klassen sind tiefere Kenntnisse nötig, wenn sie die Lehrerin seltener als der Lehrer besitzt? Das ist nicht zu leugnen, aber eines Teils hat die Lehrerin bei der mangelhaften Vorbildung, die sie bis jetzt genießt, noch nicht Gelegenheit gehabt zu zeigen, wie weit sie es in positivstem Wissen bringen kann. Und anderen Teils ist es gar nicht gesagt, dass der gelehrteste Mann auch immer der beste Lehrer ist. Wir kannten zum Beispiel einen, der bei dem deutschen Sprachunterricht an einer Mittelklasse sich beständig ins Lateinische, Griechische und bis ins Sanskrit verirrte. Einen anderen, welcher, wenn er von den Produkten eines Landes sprach, die Geschichte jedes Steines bis bis in die antediluvianische Zeit verfolgte. Solche Männer mögen tüchtige Gelehrte sein, tüchtige Lehrer sind sie nicht. Es handelt sich also durchaus nicht darum zu beweisen, dass die geistigen Fähigkeiten der Frau denen des Mannes gleich seien. Mag sie niemals eine große Linguistin, Naturforscherin oder Historikerin werden. Aber das wird sich schwerlich bestreiten lassen, das, was der weibliche Geist im Kindesalter fähig ist zu lernen, der weibliche Geist in seiner Reife auch fähig ist zu lehren. In der Tat, welcher Zweig des Unterrichts sollte der Lehrerin verschlossen sein? Die Naturwissenschaften werden ihr selten anvertraut und doch hob ein Schuldirektor auf der Berliner Lehrerversammlung es hervor, dass die Natur, das Anschauliche, ja gerade das Gebiet der Frau sei. Auch den Geschichtsunterricht legt man lieber in die Hände der Männer. Doch sprechen öffentliche Zeugnisse den Frauen gerade besonders die Gabe lebhafter Darstellung zu. Und was schließlich den Religionsunterricht anbetrifft, der den Lehrerinnen an den meisten Schulen untersagt ist, so mögen sie, wo es sich nun um dogmatische Belehrung handelt, welche das junge Mädchen ja im Konfirmationsunterricht stets von einem Geistlichen erhält, wohl den Lehrern nachstehen. Aber den Einfluss auf Herz und Gemüt, die Fähigkeit, die Religion ins Leben des Mädchens einzuführen, sie auf alle Ereignisse seines kleinen Geschichtskreises anzuwenden, diese Fähigkeit besitzt die Frau im entschieden höheren Grade als der Mann. Doch nicht hauptsächlich des Unterrichts halber beklagen wir es so sehr, dass die Lehrerin von den höheren Klassen der öffentlichen Schulen meist ausgeschlossen ist. Das, wodurch sie dort am besten wirken könnte und wirken müsste, ist ihr sittlicher Einfluss. Und hier kommen wir auf das zurück, was wir in Bezug auf den Volksunterricht schon erwähnten. Die Stellung der Schülerinnen zum Lehrer ist eine andere als die zur Lehrerin. Diese wird von ihnen verehrt. Für den Lehrer schwärmen sie. Weit entfernt sei es von uns, damit den Lehrern einen Vorwurf machen zu wollen. Hat man auch häufig die Erfahrung gemacht, dass es den an den Töchterschulen angestellten jungen Lehrern an Takt fehlte, dass der eine zu heftig, der andere zu höflich gegen die Mädchen war, so wollen wir dieses doch gerne als Ausnahmen gelten lassen. Auch ist es anerkannt, dass viele Lehrer den besten Einfluss ausüben und sich die Zuneigung ihrer Schülerinnen in hohem Grade zu erwerben gewusst haben. Dennoch aber ist das Verhältnis der Letzteren zur Lehrerin ein anderes. Es ist herzlicher, vertrauter und deshalb einflussreicher. Den Lehrer sieht die Schülerin meist nur in den Unterrichtsstunden, spricht mit ihm selten über andere Dinge als die, die den Unterricht betreffen. So ist ihrer Zuneigung zu ihm stets eine gewisse Scheu beigefügt und selbst wenn ein lebhafter Verkehr außerhalb der Schule stattfinden sollte, so wird das Mädchen, wie es der Mutter eher das Herz öffnet als dem Vater, auch der Lehrerin eher sein Vertrauen schenken als dem Lehrer. Zu ihr kommt es mit seinen kleinen Wünschen und Klagen, zu ihr schleicht es gesenkten Hauptes, um ein begangenes Unrecht zu gestehen und unter Tränen um Verzeihung zu bitten. Und zu der Lehrerin wiederum nimmt es seine Zuflucht, wenn Fragen und Zweifel es quälen, die es sich selbst nicht lösen kann. Und noch über die Schule hinaus dauert dieser Einfluss. Die Lehrerin ist es, welche von der heranwachsenden Jungfrau um Rat gefragt wird, wegen ihrer weiteren Ausbildung. Von ihr lässt sie sich die Bücher nennen, welche sie lesen soll. An ihr Urteil wendet sie sich, wenn sie einen Beruf ergreifen will. Und wie oft ist sie die älteste Freundin des jungen Mädchens, wie oft ist sie es nicht, welcher es die ersten Regungen seines erwachten Herzens anvertraut. Oh, welchen Schatz besitzen die Lehrerinnen in diesem Einfluss, welcher Segen ist damit in ihre Hand gegeben. Aber wie wünschenswert ist es deshalb auch, dass man diesen Einfluss richtig verwerte, ihnen Gelegenheit gebe, diesen Segen zu spenden, dass man ihnen also die Leitung der Mädchenherzen anvertraue, statt ihnen an öffentlichen Schulen nur untergeordnete Stellen anzuweisen oder auch sie ganz davon auszuschließen. Denn auch dieses kommt vor. Im preußischen Staat existieren nach dem diesjährigen mushackischen Schulkalender 6 öffentliche Töchterschulen, an denen keine Lehrerin beschäftigt ist. Wir geben zu, dass die meisten derselben klein sind. Die größte hat 42 Schülerinnen. Doch das ändert nichts, weder an der Tatsache noch an dem Prinzip. Hiermit sind wir auf dem Höhepunkt der Forderungen angelangt, die wir für die Lehrerinnen stellen möchten und fragen nur noch, wie diese sind, wie diese Ziele. Hiermit sind wir auf dem Höhepunkt der Forderungen angelangt, die wir für die Lehrerinnen stellen möchten und fragen nur noch, wie sind diese Ziele? Vermehrung und Verbesserung der Lehrerinnen-Seminarien, Erhöhung der Gehälter und Ausdehnung des Wirkungskreises der Lehrerinnen zu erlangen. Da bewegen wir uns allerdings in einem Kreise von Ursache und Wirkung. Weil die Vorbildung so mangelhaft ist, sind die Gehälter gering und der Wirkungskreis beschränkt. Wir müssen also vor allem dahin zu wirken suchen, dass diese Vorbildung besser werde. Dann aber, und das ist, was die Lehrerinnen selbst tun kann, sie muss auch mehr an ihrer Fortbildung arbeiten. Sie darf nicht glauben, wenn sie ihr Examen gemacht, sie sei fertig und könne nun ihr Leben lang von den erworbenen Kenntnissen zehren. Sie darf auch nicht wähnen, die Zeit, welche nicht mit Unterricht ausgefüllt ist, sei ganz ihre freie Zeit, die sie nach Belieben verwenden könne. Sie muss nicht von sich verlangen, neben ihrem Lehramt auch noch Köchin oder Schneiderin zu sein und 1000 überflüssige Stickereien zu verfertigen. Sie wird gewiss Muße zu Nebenbeschäftigungen und besonders zur Erholung finden, aber ihr Beruf steht voran. Ihn treu zu erfüllen, für ihn sich weiter auszubilden, das ist ihre erste Pflicht. Eine Lehrerin, die keine pädagogischen Schriften liest, die sich nicht in den Fächern, welche sie zu lehren übernommen, bekannt macht mit den Hauptwerken, die darüber erscheinen, ist keine gewissenhafte Lehrerin, wird nie eine Tüchtige werden. Tüchtig aber muss sie werden, tüchtig in ihrem Wissen, tüchtig auch in ihrem Streben und Sein. Nur was sie selbst hat, kann sie ihren Schülerinnen geben. So mag sie sich denn heiligen für ihren Beruf, um der Jugend selbst ein Vorbild zu werden von echter Weiblichkeit, von Offenheit und Wahrheitsliebe, von treuer Pflichterfüllung, von wahrer Frömmigkeit, von offenem Sinn für alles Gute, Schöne und Edle. Mit unseren Bitten und Klagen aber wenden wir uns an die, welchen die Macht gegeben ist, und rufen ihnen die Worte des französischen Pädagogen Jules Simon zu. Man sucht Berufsarten für die Frau, aber der Beruf der Lehrerin ist derjenige, für welchen sie sich am meisten eignet. Die Natur selbst hat sie dazu bestimmt. Warum also sollen wir Tausende von Mädchen dazu verurteilen, von Männern gemeinschaftlich mit Knaben erzogen zu werden? Das ist keine Erziehung. Warum gibt es mehr Knaben als Mädchenschulen? Das ist keine Billigkeit. Warum ein Budget von mehreren Millionen für die Lehrer und von einigen Tausenden für die Lehrerinnen? Das ist keine Gerechtigkeit. An diese Gerechtigkeit also appellieren wir im Namen der deutschen Lehrerinnen und schließen mit dem Wahlspruch der Amerikanerinnen. Wir wollen unser Recht, nichts als unser Recht, aber unser ganzes Recht.